Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Quotenfrau. Keep your heels, head and standards high. Das ist nicht nur ein Zitat von Coco Chanel, wie ich gerade erfahren habe, sondern auch ein Leitspruch von Stephanie Winkler-Schloffer. Stephanie ist CEO vom Campaigning-Büro. Vor 12 Jahren hat sie dort als Junior angefangen und ist jetzt Geschäftsleiterin. Sie ist außerdem Veranstalterin von Future Means Chances. Begnadete Netzwerkerin und zeigt uns in diesem Podcast, was es bedeutet, leidenschaftliche Marketingstrategin und Kommunikationsexpertin zu sein. Liebe Stephanie, danke, dass ich heute hier bei euch sein darf. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Danke für mich, liebe Ursula. Danke, dass du da bist und dass ich Teil deines Podcasts sein darf und mich in diese beeindruckende Riege an Frauen da einreihen darf, die du schon interviewt hast und vor dem Mikro gehabt hast.
Ich freue mich sehr. Wir haben ja einen unglaublich tollen Ausblick. Ich muss das ganz kurz für unsere Zuhörerinnen beschreiben. Wir blicken nämlich über ganz Wien und Wien ist momentan im Sonnenschein. Also das ist schon ein Flair und eine Atmosphäre, die seinesgleichen sucht, ehrlicherweise.
Ja, definitiv. Es hat sich heute das Wetter auch noch bemüht für den Podcast. Schaut, dass kein Videocast ist. Na, wir sitzen hier im 21. Stock im Icon in Wien und wie du gesagt hast, blicken wir gerade auf ein sonniges Wien hinunter. Ja.
Liebe Steffi, ich habe immer eine Frage zu Beginn, die ich auch dir stellen möchte. Mhm. Was sagst du? Braucht es die Quote oder kann sie langsam weg?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil früher habe ich die immer beantwortet mit Nein, weil ich keine Quotenfrau sein wollte. Und ich habe das selbst erlebt. Ich habe, als ich 19 oder 20 Jahre alt war, habe ich für den Gemeinderat kandidiert und habe auf Anhieb ein Mandat geschafft als Geschäftsführende Gemeinderätin, also im Gemeindevorstand. Und das nur geschafft über ganz viele Vorzugsstimmen. Und in einer Nachbargemeinde war eine junge Frau, ähnlich alt wie ich, die gereiht wurde auf der Liste und damit sozusagen auch so ein Mandat bekommen hat. Und ich weiß noch, als ich ihr gratuliert habe, hat sie gesagt, ja, das war ja nur wegen der Reihung. Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, ich möchte nie eine Quotenfrau sein, im Sinne von das Gefühl haben, das ist nur weil. Also nicht, weil ich super bin, sondern nur, weil man eine Frau brauchte und die sozusagen da gereiht hat oder die in einen Aufsichtsrat holt oder sonst was. Mittlerweile sehe ich das deutlich anders und zwar deshalb, weil erstens, wenn man jetzt eine Leistung bringt, ist man eh weg vom Fenster, egal ob als Frau oder als Mann. Und das Zweite ist, ohne der Quote wird sich nichts bewegen. Und wir brauchen, glaube ich, die Quote und wir haben da noch viel zu wenig oder da hat sich noch viel zu wenig getan auf dem Weg, um darüber zu diskutieren, jetzt wieder, ob wir es nicht brauchen. Wir haben sie ja auch faktisch in vielen Bereichen nicht. Und aus meiner Sicht braucht es ganz dringend, weil es dafür sorgt, dass einfach auch anders geschaut wird, wer so eine Position erfüllen könnte. Ja, und das bringt mich an zu einem Thema, ich veranstalte ja eine Konferenz, wie du zuerst gesagt hast, wo nur Frauen auf der Bühne sind und das, was ich gemerkt habe, ist, wie oft, wo gesagt wird, ja, nein, wir haben ja keine Gescheite gefunden oder wir haben ja niemand gefunden. Ja, die haben einfach oft nicht gut genug geschaut und wenn die Quote dazu führt, dass einfach genauer geschaut wird und vielleicht aus dem eigenen Dunstkreis hinaus geschaut wird, was es für tolle Frauen gibt, die eine Position ausfüllen könnte, dann erfüllt es den Sinn und Zweck und solange das nicht der Fall ist, brauchen wir sie.
Jetzt lass uns gleich einmal eintauchen in deine Position. Du bist Geschäftsführerin, du bist Geschäftsführerin von einem Campaigning-Büro und hast 25 MitarbeiterInnen. Mhm. Was ist denn das, wo du sagst, das ist die Nummer eins Führungsfähigkeit, die Leaderinnen und Leader da draußen brauchen zurzeit?
Ich glaube, dass Empathie etwas ist, das extrem wichtig ist in der Führung. Ich lebe gerne nach so einem Prinzip fördern und fordern. Also beides braucht's ganz klar. Aber ich glaube, es braucht vor allem auch Empathie. Das ist was, was mir sehr, sehr wichtig ist, sich in das Gegenüber hineinversetzen zu können und auf Basis dessen auch zu handeln. Heißt es, dass man auch mit trotzdem auch schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen? Also im Sinne von schwierig auch in den Konsequenzen, das ist auch ganz klar. Aber ich finde, Empathie macht vieles einfach leichter. Und das ist mir einfach immer sehr wichtig, auch eine empathische Führungskraft zu sein und zugleich eben auf Fördern und Fordern auch zu achten.
Du bist ja nicht gleich als Geschäftsführerin eingestiegen, sondern hast eben einen Weg gemacht, bis du jetzt hierher gekommen bist, 12 Jahre lang. Nimm uns ein bisschen mit in deine Geschichte.
Ja.
Was macht dich aus? Was sind deine großen Meilensteine in deiner Karriere gewesen bis jetzt?
Also ich habe zuerst schon gesagt, ich habe damals mit 20 eben bin ich Geschäftsführerin der Gemeinderätin worden, jüngste damals in Niederösterreich und bin dadurch in ein Ausbildungsprogramm gekommen, der Volkspartei Niederösterreich im Vorfeld der Landtagswahl. Da habe ich auch den Philipp Maradaner kennengelernt, der das Campaigning-Büro gegründet hat und habe damals im Wahlkampf mitgeholfen und so und dann nach der Wahl war irgendwie kurz einmal so die Frage, was mache ich jetzt neben meinem Studium? Also ich habe ja auch studiert und ich war auch noch immer Geschäftsführerin der Gemeinderätin und dann hat er gesagt, weißt du was, komm ins Campaigning-Büro, zumindest einmal vorübergehend bis zum Herbst, weil da waren Nationalratswahlen damals 2013. Und ich habe gesagt, ja passt, das mache ich. Und dann im Herbst schaue ich mich um was anderes um und mag eigentlich was anderes machen. Aus diesen 5 Monaten, die geplant waren, sind jetzt 12 Jahre geworden. Und ich habe eben als Junior begonnen und habe dann Stück für Stück und eigentlich relativ rasch mehr Verantwortung bekommen. Und zwar vor allem auch deshalb, weil ich Verantwortung nie gescheut habe und sie einfach übernommen habe. Also ich habe immer schon so agiert, als würde ich die nächste Stufe sozusagen auf meiner Karriereleiter schon haben, als würde ich dort schon sein. Ich weiß noch, da ist beispielsweise meine neue Mitarbeiterin gekommen und ich bin dann zum Philipp gegangen, ich habe damals noch keine Führungsverantwortung gehabt und habe gesagt, du, wer kümmert sich um die jetzt eigentlich? Also wer sagt ja, wie das funktionieren muss und so? Hat er gesagt, meistens der, was fragt. So bin ich zu meiner ersten Führungsverantwortung gekommen. Und das zirkt sie eigentlich durch, dass ich halt immer die Dinge so gemacht habe, wie sie für mich richtig waren und Verantwortung übernommen habe und mich da auch nicht einschüchtern habe lassen von, weiß ich nicht, den Titel habe ich noch nicht oder diese Position habe ich noch nicht, sondern ich habe es immer gemacht, wie wenn ich es schon hätte und dann ist es auch immer danach Kummer. Ja, und das war jetzt auch gar nicht mit Anlauf im Sinne von, ich will Geschäftsführerin werden und darum muss ich mich jetzt schon verhalten wie eine Geschäftsführerin, sondern das war einfach für mich immer klar, so viel Verantwortung zu übernehmen, wie ich mir in dem Moment zutraue und wie ich es sozusagen schaffe. Und dann habe ich mich damit sozusagen immer für den nächsten Schritt qualifiziert und dann habe ich mein erstes Team gehabt und dann war ich einige Jahre Mitglied der Geschäftsleitung, dann Mitglied einer 3-köpfigen Geschäftsführung und seit 2 Jahren bin ich jetzt sozusagen Alleingeschäftsführerin und Managing Partner, also mir gehört auch ein kleiner Anteil Campaigning-Büros und habe so sozusagen so meine Stationen eben durchlaufen. Ja, aber einfach immer, indem ich dann habe, auch ohne viel nachzudenken oder so. Und dann ist es natürlich so, wenn dann der Philipp in dem Fall als Gründer sich dann oft überlegt hat, puh, das war jetzt irgendwie gescheit, mit wem besetze ich diese Stelle? Dann war ich halt immer sehr präsent, dadurch, dass ich halt davor schon diese Verantwortung übernommen habe. Und ich glaube, das ist auch ein Prinzip, ist das recht gut funktioniert. Also so nach dem Motto, gib mir zuerst die Position, dann werde ich machen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Sondern man muss da in die Vorleistung gehen und zu Beginn schon mal ein bisschen einen Beweis antreten und dann wird das auch folgen.
Wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten 12 Jahre, wo hast du dich am meisten weiterentwickelt? Was war vielleicht diese Eigenschaft, die du vorher noch gar nicht hattest, die du jetzt aber definitiv hast als Geschäftsführerin?
Also es war eigentlich ständiges Weiterentwickeln, also ständiges Wachstum, wie ich es gern nenne. Und das bringt mich auch zu einer Fähigkeit, die ich mir erst antrainieren musste, nämlich Wachstumsfähigkeit und sozusagen auch den Wunsch zu wachsen und das auch auszuhalten. Weil was heißt wachsen? Du kommst in eine Situation, wo du nicht aus dem Ärmel schüttelst sozusagen, wie du jetzt damit umgehst, sondern es ist neu, es ist herausfordernd, es ist, du stößt an deine Grenzen, du verlässt deine Komfortzone. Das heißt, diese Dinge sind nie angenehm. Und dann gibt's unterschiedliche Mindsets, sag ich mal, wie du darauf reagieren kannst. Ja, Carol Dweck schreibt in ihrem Buch Mindset darüber, über das statische und das dynamische Mindset. Und ich war eher Statikerin, sag ich mal. Also ich muss zeigen, was ich kann sozusagen. Und wenn ich etwas nicht kann, bin ich nicht gut genug und so. Das geht ja damit einher. Und ein dynamisches Mindset, ein wachstumsorientiertes Mindset geht davon aus, dass man alles lernen kann erstens. Und zweitens, dass es total okay ist, etwas noch nicht zu können. Dass es nicht heißt, ich kann das nicht, sondern ich kann es einfach noch nicht. Und dieses Wachstumsmindset, das habe ich erst lernen müssen. Also das heißt in der Konsequenz auch natürlich, dass gerade zu Beginn Rückschläge beispielsweise extrem hart sind, weil sie am Selbstwert knappern, weil man dann glaubt, eben man ist nicht gut genug. Und diese Rückschläge einfach wirklich persönlich extrem hart sind und dann auch dazu bringen könnten, aufzugeben, wenn man nicht in diesen Schuh, sage ich mal, der Wachstumsorientierung hineinfindet. Und das war echt, glaube ich, eins der größten, auch härtesten Learnings, ja, weil das geht ziemlich tief rein, auch in alte Glaubenssätze und so, die man, sag ich mal, vielleicht vom Elternhaus und so auch mitbekommt, ja, oder sich zurechtgelegt hat.
Viele von meinen Kundinnen erzählen mir genau das, und zwar, dass sie sagen, okay, ich fühle mich nicht gut genug, Rückschläge sind hart. Wie kommen wir denn jetzt in so ein dynamisches Wachstumsmindset?
Also für mich war es wirklich das beständige Üben. Ich habe damals geschrieben, ich habe es genannt Bergetappen, tägliche Reflexionen. Ich habe es irgendwann einmal rausgesucht, ich glaube, es waren 457 an der Zahl, nur an Werktagen. Das heißt, ich habe 2 Jahre lang geschrieben, sozusagen, wo ich für mich das Bild geprägt habe. Also ich habe es deshalb Bergetappen genannt, weil wenn du vom Berg rauf gehst, dann kannst du, ich sage jetzt einmal, du stehst bei der Mittelstation, dann kannst du entweder aufschauen und sehen, was du noch nicht geschafft hast und was noch vor dir liegt und dich fertig machen, weil du noch nicht oben bist und fertig machen, weil du es vielleicht nie aufschaffen wirst und so weiter. Oder du kannst dich umdrehen und kannst aufschauen, was du schon geschafft hast. Und beides hat mir geholfen, also beide Perspektiven einzunehmen, hat mir geholfen, in diese Wachstumsorientierung zu kommen. Weil auf der einen Seite habe ich gesehen, ich habe auch schon etwas geschafft. Ich bin kein, ich sage es jetzt ganz salopp, kein Volltrottel. Also ich habe auch schon etwas geschafft und zugleich liegt noch was vor mir. Und das finde ich, also hat mich da sehr bestärkt darin oder mir da sehr geholfen, in das hineinzukommen und auch immer wieder in der Sprache einfach auch aufzupassen, nicht zu sagen, das kann ich nicht, sondern das kann ich noch nicht, ja, so Glaubenssätze zu übernehmen, wie kein Meister ist vom Himmel gefallen, man kann alles Mögliche lernen, sich dafür auch Beweise, sage ich mal, zu suchen. Also ich liebe ein Video, vielleicht kennst du es von Ed Sheeran, der in einer Talkshow-Sendung sitzt und hingestellt wird, als, naja, er ist ja mit dem Talent auf die Welt gekommen und konnte immer singen und dann wird ein Video, ein Song eingespielt, wo er grottenschlecht singt, ja, und sagt einfach, also das war nicht Talent, sondern das war harte Arbeit und Übung. Und Lady Gaga sagt das in ihrer Oscar-Rede und so. Also wenn man ein Sensorium dafür bekommt, dann sieht man an allen Ecken und Enden Beweise dafür. Und man selbst ist ja auch im Normalfall ein wandernder Beweis, weil was kann ich jetzt, was ich vor 5 Jahren noch nicht kennen habe. Und das hat mir dann einfach wirklich geholfen, in der Kombi mit diesen täglichen Reflexionen.
Du veranstaltest eine großartige Konferenz jedes Jahr, also heuer schon zum 3. Mal, wo sehr, sehr viele hochkarätige Frauen zusammenkommen und über die Zukunft sprechen, über das, dass wir, was wir ändern können, wie wir gemeinsam anpacken können. Es sind auch großartige Männer auch dabei. Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, hey, sowas braucht's?
Wie oft in meinem Leben durch das, dass ich mich über den Status quo geärgert habe und nicht bereit war, ihn zu akzeptieren. Und der Status quo war, dass ich immer wieder auf Konferenzen eingeladen war, wo man die Frauen suchen musste. Also wirklich sprichwörtlich mit der Lupe schauen hast müssen, wo sind da irgendwie Frauen und der Großteil Männer waren. Und meine Beobachtung war, umso netter das Rahmenprogramm ist oder die gesamte Konferenz angelegt ist, umso mehr wollen die Männer unter sich bleiben. Also so nach dem Motto, ja, 2 Tage Hardcore von der Früh bis auf die Nacht Inhalte in Wien, das darf eh meine Kollegin machen, aber ein paar Tage irgendwo in Tirol in die Berge vielleicht und in der Kombi mit Skifahren, das mache ich selber. Und das hat mich total geärgert, weil ich hatte das Glück, dass der Philipp mich da ein paar Mal auch wohin geschickt hat, sozusagen als Vertretung. Und ich habe dann immer wieder, wo auch angemerkt, wenn ich das wo bemerkt habe, dass ich gerne auch mein Netzwerk da zur Verfügung stellen kann, wenn es ihnen ein Anliegen ist, dass da auch mehr Frauen sind. Das war nur de facto nie wie mein Anliegen. Und daraufhin habe ich beschlossen, kann mich jetzt ein zweites Mal ärgern, ich kann mich ein drittes Mal ärgern oder ich kann einfach was Eigenes machen und damit ein sichtbares Zeichen setzen. Und dazu habe ich mich dann entschieden und habe deshalb Future Means Chances ins Leben gerufen als Konferenz, wo nur Frauen auf der Bühne stehen. gesehen. Im Publikum, du hast es angesprochen, sind auch Männer herzlich willkommen und es gibt sie, diese Männer auch, die ganz gut damit umgehen können, dass Frauen dort nur auf der Bühne sprechen. Aber auf der Bühne habe ich gesagt, so lange nur Frauen, solange ich noch irgendwo ein All-Male-Panel entdecke. Wenn das nicht mehr davor ist, dürfen bei mir auch die Männer auf die Bühne. Ich habe auch nichts gegen Männer. Das ist mir wirklich wichtig zu betonen, weil manchmal kommt man vielleicht zu uns glauben, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Ganz im Gegenteil, ich bin in meinem persönlichen Umfeld immer mit sehr wertschätzenden, supportive Männern zu tun gehabt, wirklich Male Allies, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Aber das habe ich mir einfach sozusagen vorgenommen, da ein sichtbares Zeichen zu setzen und das ziehe ich durch.
Das heißt, es geht dir ums Zeichen, es geht dir aber auch, so habe ich es empfunden, ums Netzwerken, um diesen Austausch, um dieses ehrliche, grundehrliche, würde ich sogar sagen, Austausch von verschiedenen Situationen, auch auf der Bühne oder eben dann im Programm. Wo siehst du da den großen Hebel, den wir Frauen haben?
Also wir Frauen sind 51% der Bevölkerung, oder? Also dementsprechend haben wir einen unbestritten großen Hebel, einen mindestens genauso großen Hebel wie Männer. Und ich glaube, gerade wenn, also Seefeld oder die Konferenz Future Means Chances, die eben in Seefeld stattfindet, ist so ein Safe Space für Frauen oder für viele Frauen. Safe Space, wo man, wie du sagst, sich sehr offen und sehr ehrlich austauschen kann. Und ich glaube, dass uns das alle bestärkt. Ich höre extrem oft danach von Frauen, dass sie sagen, also es hat mir so viel Energie und Kraft gegeben für das, was danach sozusagen alles kommt. Und die Konferenz findet Anfang des Jahres statt. Das heißt, das ist ein guter Start ins neue Jahr. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, uns gut aufzumagazinieren, im Sinne von mit guter Energie auszustatten und gut aufzutanken, dann haben wir einen extrem großen Hebel. Nämlich im Alltäglichen, in so viel Kleinigkeiten in unseren Unternehmen, in denen wir tätig sind, aber auch in den großen Dingen, die wir da bewegen können. Und dafür, glaube ich, ist das einfach ein guter Rahmen und eine gute Möglichkeit.
Jetzt ist dein tägliches Spielwiese, würde ich sagen, ja durchaus auch die Politik und Kommunikation in der Politik. Und meine Frage ist es, weil ich natürlich schon mit dem Thema die Quotenfrau und was wir Frauen auch alles erreichen, da sind wir ja sehr auf einem ähnlichen Weg. Wie nimmst das du wahr in der jetzigen Zeit, in der Gesellschaft? Den Stellenwert der Frauen, dürfen wir uns zurücklehnen und sagen, hey, es ist alles gut oder gibt es noch was zu tun?
Es gibt definitiv extrem viel zu tun. Und ich glaube, gerade gesellschaftspolitisch extrem viel zu tun. Wir reden nur immer davon, dass der Großteil der Care-Arbeit von Frauen gemacht wird und nicht bezahlt wird. Wir reden nur immer davon, dass es Vorstandsfotos gibt, wo nur Männer drauf sind. Wir reden nur immer davon, dass Frauen angefeindet werden, wenn sie ihre Kinder relativ früh in eine Betreuung geben, um einer Vollzeittätigkeit oder generell einer beruflichen Tätigkeit wieder nachzugehen. Also da ist extrem viel zu tun und ich glaube, dass nicht alles politisch lösbar ist im Sinne von Kinderbetreuungsangebot schaffen etc. Das ist extrem wichtig und notwendig, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, dass da sehr viel auch gesellschaftlich falsch rennt. Wenn ich mir anschaue, den Osten Europas beispielsweise, wo es immer selbstverständlich war, dass Frauen auch arbeiten gegangen sind. Wenn ich mir die skandinavischen Länder anschaue, wo Gleichberechtigung ganz anders gelebt wird, dementsprechend natürlich auch andere Arbeitszeitmodelle und so angeboten werden für Frauen und Männer. Wenn ich mir anschaue, wie selbstverständlich es ist, in Frankreich relativ rasch wieder arbeiten zu gehen und keine Mutter dafür angefeindet wird. Also da ist, finde ich, gerade gesellschaftspolitisch extrem viel zu tun und da braucht's Role Models, da braucht's Frauen, die das vorleben. Da finde ich super, dass wir Ministerinnen haben, die in ihrer Amtszeit Kinder kriegen beispielsweise, was noch vor 20 Jahren wahrscheinlich undenkbar gewesen wäre. Da ist es wichtig, dass wir immer mehr Frauen auch in Top-Positionen haben und die auch sichtbar sind, aber da ist noch viel zu wenig. Viel zu wenig. Also zurücklehnen war aus meiner Sicht absolut das Falsche. Also wenn wir da jetzt nicht draufbleiben, dann wird sich gar nichts verändern. Ja, also dann ist es maximal ein bisschen wo was Kosmetisches gewesen, aber nichts Tiefliegendes.
Du bist ja würde ich jetzt von außen betrachtet sagen, ein grundpolitischer Mensch und möchtest auch wirklich was verändern, warst ja auch aktiv in der Politik tätig. Da habe ich zwei Fragen, und zwar die erste Frage ist, wie bringen wir denn mehr Frauen? Denn eins ist fix, in den politischen Ämtern, die wir jetzt an der Spitze momentan sehen, sind sehr, sehr wenig Frauen drinnen. Wie bekommen wir denn mehr Frauen in die Politik, um zu sagen, hey, geht's den Schritt, geht's noch weiter?
Also die Spitzenpolitik speist sich natürlich oft auch aus, sage ich mal, aus der Basis. Was meine ich damit? Viele, die politisch irgendwann einmal ein Amt haben als Ministerin, als Minister, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder was auch immer, oder auch Abgeordnete, insbesondere Abgeordnete, kommen von der Kommunalpolitik oder haben, sage ich mal, an der Basis Schritte gemacht. Und da muss man mal damit anfangen, Dinge auch familienfreundlich zu gestalten. Das heißt nicht nur frauenfreundlich, sondern familienfreundlich zu gestalten. Als ich geschäftsführende Gemeinderätin war, hat keine Sitzung vor 19 Uhr begonnen. Und die meisten Sitzungen, also gerade so Gemeindevorstandssitzungen, die einmal im Monat waren, sind bis Mitternacht, bis eins in der Früh gegangen. Dass das jetzt vielleicht für eine Mutter, die für ihre Kinder da sein möchte, nicht die ideale Tageszeit ist, ist auch klar. Ist halt ausgerichtet auf, man geht Vollzeit arbeiten und dann sozusagen um 7 Uhr am Abend fängt es an. Aber ich glaube, es muss einfach an diesen Instrumenten etwas verändert werden, so dass Kommunalpolitik attraktiver wird für Frauen und aus der Kommunalpolitik entwächst ja total viel. Also wie viel Abgeordnete sind Bürgermeister oder Bürgermeisterin beispielsweise. Also da, finde ich, muss man mal auch ansetzen, auch Abgeordnete. Es gibt keinen Mutterschutz für Abgeordnete oder für Politikerinnen. Also keine Karenz, Entschuldigung. Ja, und es gibt keine Möglichkeit, sich vertreten zu lassen, wenn man eben beispielsweise ein Kind kriegt oder das eigene Kind krank ist. Ja, also da, finde ich, muss einfach vieles noch getan werden. Und das kommt, finde ich, einerseits mache ich Regelungen aus Zeiten, wo Frauen in solchen Rollen offenbar einfach nicht vorgesehen waren. Und auf der anderen Seite kann man vieles einfach auch heute beschließen, dass man es anders macht und anders machen, wie zu welcher Zeit setzt man welche Sitzungen an und müssen alle im Präsenz sein oder kann man die beispielsweise auch via Teams machen, so dass man daneben Betreuungspflichten nachkommen kann oder wie wird man angeschaut, wenn man Kinder mitbringt zu einer Sitzung. Gute Freundin von mir ist Abgeordnete und ich finde extrem toll, die ist Jungmutter und nimmt ihre Tochter mit, wird nicht von allen positiv gesehen. Ja, und ich glaube, da gehört einfach wirklich viel gemacht, damit dieser Job auch attraktiver wird für Frauen, weil was ich schon merke ist, Frauen sind auf Basis dessen, dass sie so viel Care-Arbeit auch machen, sehr sehr sorgsam mit, wo legen sie wie viel Zeit rein oder wofür sind sie bereit, Zeit zu opfern, weil das heißt ja, irgendwo anders muss man die Zeit wegnehmen. Und wenn sie das gefühlt nicht auszahlt, also ich habe auch noch 5 Jahre aufgehört, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich bringe nicht so viel weiter oder kann nicht so viel bewegen, wie ich gerne würde. Und für das ist irgendwie der Aufwand in keinem guten Verhältnis, dann werden wir Frauen nicht dazu kriegen, dass sie es machen. Also ich glaube, da müssen wir einfach auch daran arbeiten, dass das attraktiver wird, auch in die Politik zu gehen und mitzugestalten. Im Moment ist Politik kein attraktives Amt.
Und was würdest du einer jungen Frau mitgeben wollen, wenn sie sagt, hey, sie entscheidet sich jetzt für die Politik? Gibt es irgendwo, wo du sagst, ich habe vor kurzem gerade eine Gästin bei mir im Podcast gehabt, die gesagt hat, sie braucht eine gute Haut, wenn sie diesen Job, oder eine dicke Haut, wenn sie den Job machen will. Was würdest du einer jungen Frau mitgeben?
Ja, dicke Haut auf jeden Fall. Na, also ich glaube, was wichtig ist, ist, wie in vielen Dingen die hart sind. Also es ist ja nicht nur Politik hart, es sind ja also viele Jobs und Herausforderungen hart. Und aus meiner Sicht braucht's zwei Dinge da sozusagen auf dem Weg. Ja, in Anlehnung an ein Zitat von Denzel Washington, der da gesagt hat, it takes commitment to start, but more importantly, it takes consistency to finish. Das heißt, es braucht aus meiner Sicht ein Ziel, etwas zu bewegen, also oder etwas verändern zu wollen oder was auch immer. Es braucht irgendwas, was es so attraktiv macht, dass du sagst, ich mache das, ich tue mir das sozusagen an, ja. Und dann braucht's die Consistency, dran zu bleiben, und da hilft schon auch, einerseits immer das Ziel vor Augen zu haben und auf der anderen Seite ein möglichst supportive Umfeld auch um sich zu haben. Also starkes Ziel plus supportive Umfeld, würde ich sagen, macht, egal ob in der Politik oder außerhalb, vieles, vieles möglich und vieles einfacher.
Bleiben wir gleich beim Ziel. Was ist denn dein Ziel? Oder was ist deine Leidenschaft? Warum bist du weitergegangen auf deiner Karriere und was ist auch die Leidenschaft hinter Marketing und Kommunikation für dich?
Ich habe, sage ich mal, so zwei Leidenschaften. Das eine ist wirklich Marketing, Kommunikation und das zweite ist eben mein Einsatz für Frauen, gerade rund um Frauennetzwerke, meine Konferenz und so weiter. Und Marketing, Kommunikation begleitet mich schon extrem lang. Über Tourismusschule gemacht mit Schwerpunkt Marketing, dann Wirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing. Mich hat immer fasziniert, dass wie man mit Menschen kommuniziert, wie man etwas bewegt, was man bewirken kann, auch mit Kommunikation und wie wichtig Kommunikation und Marketing auch ist und was ist, unser Leben war nichts ohne dem, ja, und du konntest die tollsten Sachen machen, wenn du nicht darüber sprichst, kriegt's kein Mensch mit und bringt's auch wieder nichts. Und diese Leidenschaft dafür zu kommunizieren und da irgendwie mitgestalten zu können, die war einfach irgendwann da. Ja, also ich kann gar nicht genau sagen, was da jetzt so dahinter steckt. Es macht mir einfach extrem viel Spaß, ja, und ich mach's einfach wirklich gern. Und warum genau, kann ich jetzt gar nicht so festmachen, ja.
Da ich jetzt ja eine sehr engagierte und großartige Netzwerkerin bei mir im Podcast habe, möchte ich eine Frage stellen und zwar, oder ich fange ein bisschen anders an. Ich habe früher immer gedacht, naja, netzwerken kann ich nicht. Und netzwerken ist gar nicht so wichtig und ich kann auch ohne Netzwerk. Besser gesagt, ich kann es allein. Das war vielleicht eher der
Antreiber. Das war bei einem starken Glaubenssatz.
Genau, ich habe immer gedacht, ich kann das allein, ich brauche nicht. Und dann bin ich eines Besseren belehrt worden und habe dazugelernt, und zwar einfach, dass eben Netzwerken, genau wie du schon gesagt hast, irrsinnig viel Energie gibt. Es ja nicht nur ein Nehmen ist, sondern auch ein Geben ist und dass einfach wirklich eine Magie entsteht, wann die richtigen Menschen zusammenfinden. Was sind deine drei Tipps für Frauen, die vielleicht auch sagen, na, ich bin eine Einzelkämpferin?
Ich war selbst so eine. Also ich habe selber gesagt, ich bin keine Netzwerkerin. Also Einzelkämpferin war ein bisschen weniger, aber es war wirklich dieses Thema, ich bin keine Netzwerkerin. Und ich hatte das extrem negativ konnotiert. Also für mich waren das die, die nur von einem Festl zum anderen gingen, die eigentlich nichts weiterbringen in ihrem Leben, also in ihren eigentlichen Job, ja, und dann nur sozusagen Festl-Tourismus, Event-Tourismus machen und überall ein bisschen oberflächlichen Smalltalk machen und dann ziehen sie wieder weiter. Und also es war für mich wirklich negativ konnotiert und so wollte ich nicht sein und darum habe ich das total vermieden. Was für mich sich dann irgendwann aufgelöst hat, war, ich mag aber Leute voll gern. Und ich lerne deshalb voll gern neue Leute kennen, neue Menschen kennen und höre mir auch von denen eine Geschichte an und tausche mich mit denen aus und das macht mir total viel Freude. Und das ist eigentlich auch Netzwerken, neue Menschen kennenzulernen, über die etwas zu erfahren, auch etwas preiszugeben, jemanden helfen zu können, etwas damit auch geben zu können. Das ist eigentlich ja was total Schönes. Und das war für mich einfach ein Umframing, das stattfinden hat müssen, von das ist, Netzwerken ist böse zu, da steckt was total Positives dahinter. Und meine Tipps sind drum, also wirklich ehrliches Interesse an Menschen, also wenn du keine Leute magst, dann besser nicht, ja, aber wirklich ehrlich, nicht nur so immer schon mit irgendwas im Hinterkopf und trifft mir so Leute, die schauen durch einen schon so durch. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ja. Weil die sind irgendwie gar nicht im Moment da und in der Präsenz, sondern die denken schon, wo kannst du ihnen helfen oder was? Also ehrliches Interesse, es einfach machen und ausprobieren, weil oft traut man sich eben nicht, sondern nimm einfach einmal Einladungen an und wenn irgendwo was Spannendes ist, wo du gern dabei warst, schau, wie er ist dort und wen kannst du vielleicht fragen auch, dass er oder sie dich da sozusagen dazu einlädt. Und du hast es auch angesprochen, es ist auch ein Geben und ein Nehmen. Das heißt, was kann ich für jemanden tun? Und umgekehrt, was ich oft bei Frauen wahrnehme, dann die Scheu, auch etwas einzufordern. Wenn du was brauchst, schau, wer kann dir helfen und wer kann dir wo vielleicht eine Rutschen legen und auch etwas einfordern. Auch das ist Teil von Netzwerken und etwas, was gerade Männer, die das oft mehr gewöhnt sind, ganz selbstverständlich machen. Du gehst ganz viel um, was kriege ich von dir, was kannst du mir und so weiter und wer kennt wen und wer kann wo irgendwie helfen. Da finde ich, können wir einfach alle nur was lernen.
Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine bisherige Karriere, weil ich habe schon auch für mich feststellen dürfen, gerade in Rückschlägen habe ich einiges gelernt oder sehr, sehr viel gelernt. Hat es denn da einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, boah, also eigentlich will ich nicht mehr, eigentlich will ich was ganz was anderes. Und wenn ja, wie bist du wieder rausgekommen?
Also ich glaube, ich bin total bei dir. Man lernt dann, wenn es hart ist, besonders viel. Also Learnings passieren nicht happy peppy im Vorbeigehen, sondern da ist oft Schmerz dahinter, da ist das Verlassen der Komfortzone dabei etc. Also ganz, ganz klar. Und ich habe immer in Zeiten, wo es hart war, am meisten gelernt. Und ich muss ja sagen, es war oft auch wirklich hart. Und was hat mich sozusagen rausgeholt? Das ist auf der einen Seite schon immer so das Ziel auch gewesen. Also dann auch das, ich gebe nicht auf. Also das ist sicher einer meiner Glaubenssätze. Also in einer Liedzeile, die für mich sehr präsent ist, heißt, when the going gets tough, the tough get going. Ich habe mir auch da tätowieren lassen, don't quit, do it. Also dieses, man gibt nicht auf, ist stark in mir drinnen und hat mich oft dann wieder rausgeritten. Und natürlich schon auch ein Umfeld, wo man sich einfach einmal fallen lassen kann und wo man einfach einmal sagen kann, es ist gerade wirklich Arsch, ja, und es ist hart und ich sehe mich nicht aus und so. Und dann je nachdem, was man gerade braucht, auch kriegt, ja, nämlich auch manchmal fördern, aber manchmal auch fordern. Also ich habe auch eine Handvoll Freundinnen, wo ich weiß, wenn ich die anrufe, dann kriege ich von zumindest einer auch dann gesagt, und jetzt zwick zusammen und durch. Ja, also dieses, wenn du jetzt wen suchst, wo du dich aussudern kannst und sozusagen ausreihen kannst, dann bist du bei mir jetzt falsch, weil ich sage da, go for it, tu es, ja, und lass dich nicht hängen. Und so ein Umfeld zu haben, finde ich, ist extrem wichtig in solchen Zeiten. Alleine ist es einfach nur mal härter. Dafür ist auch wichtiger, wieder bei der Wachstumsorientierung, auch Leute zu haben, wo man das zugeben kann, dass es gerade hart ist und dass es vielleicht gerade nicht so rennt, wie man es irgendwie gern hätte. Und man nicht immer, sage ich mal, da die große Mackerin raushängen lassen muss und na, bei mir ist alles super und so, sondern das sind dann wirklich echte Freunde und echte Freundinnen, wo man das so offen reden kann und dann aber auch, je nachdem, was man gerade braucht, auch zurückkriegt.
Und ich möchte vielleicht auch noch ergänzen, was ich da ganz oft spüre, ist auch dieses, den nicht selber verurteilen.
Ja, total. Und nicht Schuld. Also was das ist, Schuld bringt niemanden was weiter und Selbstgeißelung bringt auch überhaupt nichts. Und da kommt, finde ich, schon, also da habe ich schon gemerkt, mit der Wachstumsorientierung ist es besser worden bei mir, weil ich habe damit akzeptieren können, dass ich was noch nicht kann. Und das heißt nicht, dass ich schlechter Mensch bin, für den Job ungeeignet bin oder sonst was, sondern so wie jeder Mensch da draußen einfach dazu lernen. Also niemand kommt als Bundeskanzler, Top-CEO oder sonst was auf die Welt, sondern durch das, was man lernt, kommt man irgendwann in solche Positionen oder auch in viele andere. Und Lernen ist was Gutes.
Jetzt möchte ich nur eine Frage stellen. Und zwar am Anfang dieser Sendung habe ich ja gesagt, du hast einen Spruch, den ich sehr präsent auch auf Social Media gesehen habe. Und zwar, keep your heels head and standards high. Erzähl uns da ein bisschen, warum inspiriert dich dieser Spruch so? Mhm.
Also das Erste ist einmal, ich bin bekannt dafür, dass ich fast immer High Heels trage, weil ich relativ klein bin und dementsprechend passt es mit Heels auf jeden Fall schon mal und hat mir der Spruch natürlich irgendwie gecatcht. Head und Standard hochzuhalten ist aber genauso wichtig oder mindestens genauso wichtig. Den Kopf hochhalten ist für mich wichtig. Das ist ein bisschen so wie dieses, ja, man kann niederfallen, aber man steht wieder auf. Du musst immer einmal mehr aufstehen, als was du niederfallst. Und den Kopf hochhalten heißt einfach auch, sich nicht unterkriegen lassen, sich selbst nicht klein machen, aber sich auch vor anderen nicht klein machen lassen. Und ich sage mal, mit Würde durch viele Situationen auch zu gehen. Das steckt für mich so hinter dem Kopf oben behalten und ist für mich einfach total wichtig und es kann oft extrem stressig sein und alles geht drunter und drüber und so. Aber dann muss es wieder so den Moment geben, wo man sich selbst sozusagen so wie an so einer unsichtbaren Schnur am Kopf da rauszieht und wieder den Überblick kriegt und wieder ein bisschen über den Dingen steht im positiven Sinne. Und Standards, das steht für mich einfach für einen hohen Anspruch und das hat mich sehr stark geprägt, meine ganze Laufbahn da sozusagen im Campaigning-Büro über, dass ich einfach einen extrem hohen Anspruch habe. Ich weiß, wie ich es haben möchte und bin da auch nicht wirklich bereit, da große Abstriche zu machen. Und das finde ich auch richtig. Und für mich, auch das war ein Learning, das Herauslösen von einem hohen Anspruch haben versus Perfektionismus. Perfektionismus so war ich früher eher geprägt, heißt ja, du willst perfekt sein, wieder statisches Mindset, und gaukelt dir vor, als dass es so einen Zustand ja gäbe. Gibt's ja nicht. Also nie ist alles perfekt. Das heißt, du kannst dich nur scheitern, was irgendwie eine blöde Situation ist. Hoher Anspruch heißt für mich, mein Anspruch ist hoch und zugleich weiß ich, dass ich ihn nicht immer erreichen werde. Und wenn ich ihn erreiche, dann schiebe ich ihn ja wieder ein Stückchen weiter. Also so einen hohen Anspruch zu haben, heißt ja eigentlich immer so ein bisschen so eine unerreichbare Karotte vor sich zu haben. Ja. Und das trifft's für mich einfach deutlich mehr, weil das heißt, ich habe einen hohen Anspruch. Ich kann mich manchmal auch bewusst dazu entscheiden, diesen Anspruch jetzt nicht zu erfüllen, weil irgendwelche Umfeldfaktoren das jetzt nicht möglich machen. Und wenn ich ihn erfülle, dann war er zu niedrig angesetzt, dann schiebe ich ihn wieder Schaufel sozusagen oder ein Stückerl weiter. Und darum ist der Spruch einfach so eines meiner Motto, weil also Heels eben meistens sowieso hoch und auch den Kopf oben behalten und den Anspruch hochhalten, das holt mich einfach sehr ab. Ja. Mhm.
So, und da komme ich jetzt trotzdem noch zu zwei Fragen, die ich noch stellen möchte.
Gern.
Die eine Frage ist, wann du selber den Standard hochhältst. Für dich. Heißt es ja auch, dass du einen hohen Anspruch und Standard an deine MitarbeiterInnen hast. Ist das richtig? Und wie gehen die damit um? Oder wie gehst du damit um, dass du die MitarbeiterInnen mitholst und sagst und motivierst und sagst, so, jetzt komm, jetzt. Ja. Machen wir noch die Extrameile.
Ja, also ja, das stimmt. Den habe ich auch an mein Team, an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich suche mir leider dann noch aus. Also wenn ich jemanden jedes Mal motivieren muss, die Extrameile zu gehen, dann wird das schwierig. Nämlich nicht nur für mich, sondern auch für die Person. Das ist ja nicht angenehm. Wir sind da ein High-Performance-Team und das heißt einfach auch, dass da lauter Leute sind, die bereit sind, diese Extrameile zu gehen und denen man die Extrameile gar nicht sagen muss, sondern die sie selbst sehen. Ja, und einfach wirklich High-Performance-Möglichmacher und sie einfach einhauen. Und für die muss man auch das richtige Umfeld schaffen. Und da ist es auch wichtig, auch den Anspruch hochzuhalten, damit die sich auch gefordert fühlen. Und das jemand, der sagt, er will ruhige Kugelschirm, und es gibt Jobs, wo das ein extremer Vorteil ist, wo das Stabilität bringt, wo das Beständigkeit bringt, ja, aber würde sie bei uns nicht wohlfühlen. Deshalb, weil eben da ein hohes Anspruchdenken ist und ich merke oft, viele in meinem Team haben wirklich ganz intrinsisch hohe Ansprüche, die oft auch höher liegen als meine.
Und die zweite Frage war, höre ich immer mal wieder, gerade mit Frauen, die Karriere machen und eben auch so wie du in der Geschäftsführung sind, wo dann ganz oft gesagt wird, naja, die ist halt so ein bisschen ein besserer Mann. Ja, also die ist so tough, die ist so hart und so weiter und so fort. Und ich denke mir dann immer, ja, hat es früher vielleicht viel gegeben, nehme ich jetzt nicht mehr so wahr. Wie hältst du das, beziehungsweise wie ist es dir damit ergangen?
Das äußert sich ja in verschiedenen Dingen. Früher hat sich das ja auch geäußert, in wie Frauen im Berufsleben angezogen worden oder in solchen Karrierejobs. Und ich habe selbst einmal ein Seminar gehabt, wo die Dame gesagt hat, also die Trainerin, ja, also bitte zieht graue Hosenanzüge an, zieht dunkelblaue an, ja, keine Hochenschuhe, nicht zu aufreizen, nicht zu das, etc. Von dem halte ich ja mal prinzipiell gar nichts. Also wenn man mich sieht, würde man nicht auf den Eindruck kommen, dass ich versuche, ein besserer Mann zu sein, von dem, wie ich mich kleide, sondern kleide mich gern auch weiblich. Und das Zweite ist, also das ist sozusagen das Erscheinungsbild und das andere ist das Verhalten. Und ich glaube, dass es extrem schade wäre, wenn eine Frau oder auch ein Mann, ganz egal, glaubt, sich verstellen zu müssen, um gewisse Positionen machen zu können. Ja, und dieses ein besserer Mann und so, das kommt ja nur aus einem alten Klischee-Denken ja auch heraus. Das heißt, der Mann ist stark, ist tough, ist entscheidungsfreudig und die Frau ist emotional und Soft Facts und irgendwie nur die Stimmungsmanagerin oder sowas. Ja, ich habe kennengelernt Männer, die genauso extrem empathisch sind, viel Wert auf Stimmung und Kultur legen und ich habe Frauen kennengelernt, die nur an den harten Zahlen und Fakten interessiert sind und knallharte Entscheidungen treffen. Und es ist gut, das auch geschlechterunabhängig zu betrachten und jede Person, jeder Mensch sollte den Führungsstil haben, der einem selbst einfach am meisten entspricht und sich ein Umfeld suchen oder schaffen, wo das auch gewertschätzt wird und ausgelebt werden kann, weil natürlich gibt's Positionen, wo, sage ich mal, Mache-Eigenschaften mehr gefragt sind als andere. Also als CFO ist es vielleicht blöd, wenn du die, wie soll ich sagen, eine Person bist, die auf Zahlen nicht viel Wert legt, ja, und der mir auf der emotionalen Tonspur, sage ich mal, alles eindrucken kann und Zahlen dann komplett egal sind, um jetzt ein ganz schwarz-weiß Bild zu zeichnen. Und in anderen Positionen ist es vielleicht blöd, wenn du null Empathie für dein Gegenüber mitbringst, ja, und ich glaube einfach, dass vieles nicht so schwarz-weiß ist und dass, wenn man in Klischees denken wollen würde, wir Frauen uns extrem viel Kraft nehmen würden, wenn wir versuchen, andere Menschen und oder Männer zu imitieren, statt dass wir mal selbst warten. Aber das Gleiche gilt für Männer auch. Also wenn Mann, der gewisse Eigenschaften hat, versucht, jemand anderen zu kopieren oder zu imitieren, weil er glaubt, dann ist er erfolgreicher, dann wird er am Ende des Tages entweder unglücklich und oder nicht erfolgreich sein. Und genauso ist es für Frauen auch. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sehr authentisch bleibt und dass man seine Stärken lebt und nicht versucht, irgendwen zu kopieren.
Vielen Dank, liebe Stefanie. Danke für dieses unglaublich spannende Gespräch. Ich habe am Schluss meiner Folge immer Blitzlichter. Ist es in Ordnung, wenn wir da kurz reingehen?
Ja, na sicher.
Meine drei größten Stärken sind
Zähheit, also wirklich Durchhaltevermögen, Ehrgeiz, Empathie.
Jede Frau sollte
sie selbst sein.
Deshalb wird die Zukunft wunderbar.
Weil wir sie in der Hand haben und mitgestalten können.
Und das ist der Wert oder die drei Werte, die ich in meinem Team am liebsten sehe.
Wachstumsorientierung, Ergebnisorientierung und Energie, positive Energie.
Diese Begegnung hat mein Leben verändert.
Ach, das ist eine sehr große Frage. Das kann ich nicht an einer Begegnung festmachen. Es gibt viele Menschen, die mein Leben positiv verändert haben, im beruflichen wie im privaten. Und das beispielsweise, dass ich den Philipp da vor 14 Jahren kennengelernt habe, hat mir ermöglicht, dass ich dann ins Campaigning-Büro gekommen bin und da meinen Weg machen habe dürfen und dass ich Manfred Winterheller vor vielen Jahren als Coach kennenlernen habe können, hat mir vieles an meiner persönlichen Entwicklung ermöglicht. Also, dass ich meinen Mann habe, der mich so großartig unterstützt, hat mir ebenso meine Karriere ermöglicht. Also, dass meine Eltern gewisse Dinge in mir gefördert haben, wie eben ein Ehrgeiz, mir immer vermittelt haben, dass man sich was erarbeiten kann, und dass man selbst sozusagen am Fahrersitz des eigenen Lebens sitzt und nicht am Beifahrersitz und da sozusagen irgendwie Opfer ist oder so, hat mir, glaube ich, auch extrem viel ermöglicht. Also ich könnte das nicht an einem festmachen, und wenn ich jetzt nur 5 Minuten redet, fällt mir nur 15 Leute ein, die mein Leben wesentlich geprägt haben.
Vielen lieben Dank. Danke, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart, und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Danke dir vielmals, liebe Ursula, dass ich dabei sein darf. Danke an euch alle, die diesen Podcast jetzt angehört haben. Ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Nutzen stiften können. Das ist mir immer ein großes Anliegen. Danke, dass du da so etwas Tolles geschaffen hast mit deinem Podcast, das, glaube ich, ganz viele Frauen und zukünftige und aktuelle Führungskräfte inspiriert. Danke dir dafür.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.